Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi Tobi.
Hi Rüdiger.
Wir haben unseren Dienstag-Release-Zyklus unterbrochen aus verschiedenen Gründen und ich muss sagen, du bist wie immer schuld.
Mein Knie ist schuld und meine Arbeit ist schuld. Ich habe mir einen Meniskus gerissen und werde jetzt erstmal am Freitag ins, nicht CT gehen, sondern in dieses MRT. Genau. Mhm. Und dann gucken wir, ob ich Anfang Dezember unter das Messer muss. Das tut nämlich sau weh, ganz ehrlich. Also richtig weh.
Ich wünsche dir eine gute Besserung und das ist wirklich ein Podcast von zwei alten Männern, weil ich war im MRT. Ich war die Tage auch im MRT wegen einer Verletzung an der Hand. Also es ist ein Podcast für alte Männer. Aber das, wo wir gerade dabei sind, ganz, ganz witzig, wenn du da zum MRT gehst und vorher mit dem Arzt sprichst und so weiter, dann fragt er dir ein paar Sachen, unter anderem, was ist dein Beruf? Und wie gesagt, ja, Informatiker. Und sagte, ach, Informatiker. Also so, oh Gott, was kommt denn jetzt? Also, ja, die wichtigsten Leute in Zukunft. Und meinte so, naja, bin ich mir gar nicht mehr so sicher jetzt mit dem ganzen KI-Thema und so weiter. Da wird ja schon viel jetzt automatisiert. Und dann hat er angefangen. Ja, KI. Na, er hält da jetzt nicht so viel von. Der war, sage ich mal, ein bisschen älter, so in deinem Alter. und hat dann gemeint, ja, also es gibt ja schon gute Ansatzzwecke, so Mammographie, das wissen wir schon, aber der Großteil ist ja, das ist ja alles noch nicht da, das funktioniert alles nicht. Und dann habe ich mich wieder in der Situation gefunden, dass ich mit dem Arzt so ungefähr ihm so 10 Minuten Präsi zum Thema KI von meiner Perspektive gegeben habe.
Einen portablen Beamer, oder?
Ja, genau. Ich habe mein Handy ausgepackt und habe dann eine Slideshow gemacht. Nee, sowas nicht, aber das war schon interessant, weil ich war eigentlich mit meiner Hand da und der hat dann da gesessen, hat aufmerksam zugehört und hat diskutiert über das Thema KI. Also spannend und was ihn zum Beispiel überzeugt hat als Use Case, war eine Sache, was ich gelesen habe die Tage, ist, dass KI für Sehbehinderte extrem wichtig ist, weil es gibt Technologien mittlerweile, dass die einfach Fotos machen und dann quasi das Foto erklärt bekommen. Beispielsweise, der Use Case war, ein Blinder kommt in ein Hotelzimmer, in dem er noch nie war, möchte die Klimaanlage bedienen. Ist natürlich ein Riesenproblem. Er macht das Foto von dem Bedienpult und das erklärt ihm dann genau, du musst diesen Regler nach links drehen, dann wird es kälter oder sowas. Ja.
Also, okay, ja, tolle Sache.
Und da sagte er, ja, das ist gut, haben Sie recht, das ist gut. Ja? Okay, haben wir doch was gefunden. Haben wir eine gemeinsame Basis gefunden. Aber ja, zu viel. Wir kommen später noch zu mehr KI-Themen, aber jetzt bist erstmal du dran.
Okay, also ich habe es nämlich schon angekündigt, glaube in der vorletzten Folge, dass ich noch ein bisschen was erzählen muss zum Thema AML, also Advanced Mobile Location, also zu den Notrufen, wenn ich die 112 anrufe, unterwegs bin, dass ich nicht mal mehr sagen muss, wo ich bin, weil mein Handy das automatisch der Rettungsleitstelle mitteilt, selbst dann, und das war der entscheidende Punkt, wenn ich meine Ortungsdienste eigentlich ausgeschaltet habe, also die werden kurz angeschaltet, Daten übertragen an die Rettungsstelle und dann quasi wieder zurückgestellt. Der Klaus hat einen Hörer, den ich schon länger kenne, hat mir noch ein paar
Infos. Der Klaus hat einen Hörer.
Bitte was?
Der Klaus hat einen Hörer.
Nein, der Klaus ist ein Hörer.
Ach so, okay, sorry.
Rüdiger, ich bitte dich. Okay. Er hat mir noch ein paar Zusatzinfos geschickt und die möchte ich jetzt tatsächlich einfach mal wirklich mitgeben. Auch in kurzer Version könnte man eine Stunde drüber reden, aber ein paar Sachen, die tatsächlich spannend sind. Natürlich funktioniert diese Übertragung nur mit der nativen Telefon-App. Also wenn du eine alternative Telefon-App hast, zum Beispiel für, was weiß ich, Voice over IP oder sonst irgendwas, wird da wahrscheinlich oder in den meisten Fällen deine Location nicht mit übertragen. Muss man tatsächlich auch bedenken, ist jetzt nicht mein Thema, weil ich, wenn ich telefoniere, tatsächlich die Apple-Telefon-App nutze und nichts was anderes, aber ist tatsächlich was man sich überlegen sollte, ob man den Notruf dann mit der zweiten App wählt.
Aber Moment mal, dein Telefon macht ja standardmäßig so WLAN-Calls, wenn möglich. Das ist davon aber wahrscheinlich nicht
betroffen. Offensichtlich nicht. Nee, das war tatsächlich auch ein Link, den er mitgeschickt hat. Und die Überlegung ist gar nicht blöd. Also man müsste das tatsächlich dann mal ausprobieren. Und das ist wahrscheinlich schwierig, weil du kannst ja nicht anrufen und sagen, ich wollte nur testen, ob ihr
wissen Sie, wo ich bin?
Ja, genau. Da wird es wahrscheinlich eher Ärger geben. Aber wenn du eher einer bist, der mit der nicht-nativen App arbeitet, ist das durchaus eine Überlegung, sich zu sagen, Mensch, beim Notruf nehme ich doch besser die Standard-App, wie auch immer. Dann, auch ganz spannend, bei Android kann man, das wusste ich nicht, als iPhone-Nutzer, kannst du noch sagen, meine eigenen Notfallkontakte sollen diese Info auch kriegen. Das läuft dann zwar über Google-Dienste, aber du kannst auch Notfallkontakte persönlich hinterlegen und dann kriegt, was weiß ich, Frau, Mann, Kind etc. Dann diese Info auch. Und auch das ist neu, du kannst es tatsächlich ganz abschalten. Er hat mir einen Screenshot geschickt von einer Telefon-App, sage ich jetzt mal, beziehungsweise von den Einstellungen, wo du die Notfallstandortsuche abschalten kannst, komplett. Dann wird das nicht übertragen. Ich weiß nicht, warum man das machen sollte.
Ja, aber das machst du, wenn du den Notruf zu deinem Nachbarn bestellst, um ihn einen reinzuwürgen. Dann machst du das wahrscheinlich, oder? Also ja, mir fällt kein sinnvoller Grund ein, warum ich das ausschalten wollen würde.
Naja, wir haben in der ersten Folge haben wir schon drüber geredet, dass es Leute gibt, die nicht geortet werden wollen und die vielleicht auch dieses heimlich im Hintergrund anschalten vermeiden wollen. Aber dann muss man auch sagen, dann ruft man nicht den Notrufnummer an, wenn es einer erwischt hat. Also ist ein bisschen schwierig. So, und das Letzte, und jetzt kommen wir zu unseren Shownotes, die wir jetzt seit einigen Folgen haben. Ich werde da ein Video verlinken, das er mir auch geschickt hat. Und zwar ist die Telekom, die hat mitgefilmt und ein Interview gemacht, als diese Funktion getestet wurde. In Freiburg war das, bei der dortigen Notrufzentrale. Und das Witzige, und deswegen erwähne ich es, ganz besonders, weil in diesem Video läuft Markus Jodl durch das Bild und erklärt, wie das funktioniert. Und den Markus kenne ich, mit dem habe ich nämlich damals, als ich noch bei der Telekom war, quasi ich nenne es jetzt mal in der größeren Abteilung zusammengearbeitet. Und ich sage schon mal Grüße, falls er das hören sollte, aber den verlinke ich auf jeden Fall.
Du kennst einfach jeden.
Das ist fast jeden.
Ja, fast. Naja. Soll ich mit meinem KI-Blog starten? Weil ich bin ein bisschen hyped gerade, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, erzähl, klar.
Also, ich habe in der letzten Folge habe ich von diesem Video erzählt, was der Ivo uns geschickt hat, wo diese zwei Senior iOS-Developer gegeneinander angetreten sind und haben sich mit Prompt sozusagen Spiele erstellt.
Genau, die haben nicht selber programmiert, sondern die haben die KI programmieren lassen und das als Battle aufgesetzt. Wer macht das coolere Spiel?
Genau, haben sich dann limitiert, mit 7 Prompts musst du zum Spiel kommen oder sowas. Ja, und ich hatte auch eine Idee, weil ich wollte auch was programmieren und hab das dann einfach mal gemacht. Also was ich machen wollte ist, ich wollte letztendlich für eine Party so eine Foto-App haben, dass die Teilnehmer einen QR-Code am Eingang scannen, dann geht eine Webseite auf. Auf der Website können sie ein Foto machen und diese Fotos werden dann automatisch mit allen geteilt in der Library. Also im Prinzip so eine mobile Fotobooth. Also bei einer Hochzeit beispielsweise gibst du vielleicht eine Polaroid-Kamera aus an die Tische, die können dann Fotos machen und das ist sozusagen die digitale Version von so einer Polaroid-Kamera, wo alle ihre Fotos teilen können. Und gibt 1000 Anbieter für, kosten auch gar nicht wenig, wenn man sowas für seine Party haben will. Also für so eine Party kostet es auch mal schnell 150, 200 Euro, so ein Ding. Hab gedacht, ey, das will ich jetzt mal Vibe-coden. Und hab mir mein ChatGPT geschnappt, hab das erklärt, was ich haben will. Und das Ergebnis war richtig kacke. Ja? Also es war nicht zu gebrauchen. Die Seite sah furchtbar aus. Also die Seite sah aus wie aus den 90ern. Ja, das könnte deine Website gewesen sein. Und die, okay, der war zu einfach, ja. Und es hat auch nicht funktioniert. Und dann habe ich ein bisschen rumprobiert und es hat einfach nicht funktioniert. Und dann ist mir eingefallen, dass der Ivo mal gesagt hat, ja, nimm mal dieses Claude, also von Anthropic, die AI, zum Programmieren von solchen Websites und Tools, hab das dann gemacht. Und ich schwöre dir, ist kein Witz, mit dem ersten Prompt hat das Ding zu 90% funktioniert.
Ja, es Claude ist wirklich
absolut
gut
fantastisch. Absolut fantastisch. Du gibst den Prompt ein links und auf der rechten Seite macht er dir schon eine Vorschau von deiner Seite mit allen Dateien und er gibt dir wirklich genaue Anweisungen, was du machen musst. Es ist fantastisch. Und ich bin wirklich nicht mal in einer Stunde da gewesen, dass ich sage, okay, die App ist jetzt so eigentlich gut. Also klar, da waren jetzt nicht alle Features drin und so weiter, aber das hat funktioniert. Also vollkommen, vollkommen verrückt. Und hab das dann hier im Freundeskreis verteilt und war total hyped und funktioniert auch und so weiter.
Hast du geheiratet?
Was?
Hast du geheiratet und mir nichts gesagt? Ich habe das im
Freundeskreis habe ich gesagt.
Na bitte, ja.
Achso, nicht für Hochzeit. Tobi, wir haben gesagt, muten. Während der Podcast-Aufnahme ist das Handy gemutet.
Ich hab's aus.
Und dann kam die Frage, ah, interessant, wenn du da ohne Programmierkenntnisse, kann ich das auch machen? Könnte ich das auch? Also, und dann war die Antwort nein. Also, wenn du nicht mit einem Apache-Webserver und sozusagen diesen Themen dich schon auseinandergesetzt hast, dann hast du noch eine Hürde. Dann kannst du es nicht selbst programmieren. Also, du kannst es selbst programmieren lassen, aber das Hochladen und Betreiben, dafür brauchst du noch ein bisschen Know-how. Mhm. Theoretisch zeigt dir natürlich auch die AI an, was du tun musst und welche Dateien welche Rechte bekommen und so weiter. Aber wenn du da gar keinen Plan von hast, dann bist du natürlich noch verloren. Okay. Noch. Das kommt aber noch. Also ich bin total begeistert. Das Ding, ich habe mir zur Aufgabe gesetzt, dass ich das live schalten will für Family and Friends, ohne eine Datei auch nur selbst einmal angefasst zu haben. Das ist alles vibe-gecodet. Wow. Ich möchte nichts, auch nur keinen kleinen Parameter in einem HTML ändern. Das muss so aus der KI kommen. Und bin jetzt, ja, habe jetzt ein bisschen mehr Zeit reingesteckt, weil ich noch ein paar Features eingebaut habe. Es funktioniert 1A. Fantastisch.
Wow.
Aber, und, darf ich noch ein Aber sagen?
Ja, jetzt bin ich gespannt.
ich habe natürlich das Ding erstmal, wie es so typisch ist für Developer, die keine sind, erstmal so gemacht, dass das funktioniert. Es funktioniert einwandfrei.
Also hab du ich hast gesagt, was du haben möchtest an Funktionalitäten, wie es ein bisschen ausschauen soll, was es können soll.
Genau. Ja. Habe ich auf Security geachtet? Nein, 0,0. Und habe natürlich auch direkt ein paar Schwachstellen gefunden, als ich mir mal genau angeschaut habe. Es ist nicht secure.
Ach.
Das, also bei Default aber, macht er dir die Funktion, aber er sichert es nicht ab.
Aber das ist doch genau die Sache eigentlich, muss ich auch sagen. Also das würde ich als Default schon voraussetzen. Also wenn ich sage, ich hätte gern ein Programm, dann erwarte ich eigentlich schon, dass es sicher ist und nicht irgendwie viele Lücken hat. Weil Vibe-Coding, also KI programmieren zu lassen für mich, machst du ja eigentlich typischerweise nicht, wenn du selbst entwickelt bist.
Also ich sag mal so die Basics hat er schon gemacht. Also dass keine Plaintext-Passwörter irgendwo stehen, dass er die hasht und so weiter, das macht er. Das ist kein Problem. Oder dass du eine Passworteingabe hast, die sozusagen nicht angezeigt wird im Browser und so weiter. Also die Basics macht er. Aber so ein paar Sachen habe ich schon gefunden, dass du quasi über den Webserver bestimmte Dateien zugreifen kannst, die du eigentlich nicht sehen sollen darfst und solche Sachen. Also da könnte ich wahrscheinlich mit ein paar Prompts auch noch ein bisschen feintunen. Aber bei Default geht es nicht.
Aber das bedeutet ja, dass dieses Vibe-Coding tatsächlich dann auch voraussetzt, dass du eine gewisse Erfahrung im Programmieren hast, um es zu nutzen. Ja. Dass es ein Tool ist, das dich schneller macht und ich sage jetzt mal bequemer ist für dich auch. Aber dass, wenn du nicht gut genug wünschst, inklusive Security, dein Wunsch zwar in Erfüllung geht, aber halt open ist for everybody.
Auch für Hacker. Ja, so würde ich es zusammenfassen. Ja. Also ich möchte gar nicht ausschließen, dass man den Security Layer auch Vibe gecodet bekommt. Man muss es aber gescheit wünschen, sage ich mal.
Ja, und das ist natürlich schwierig, wenn du gar nicht weißt, welche Lücken es theoretisch alles gäbe, weil du musst die ja alle dann mitteilen. Und wenn du nur, ich sage jetzt mal, zwei kennst, von denen du vielleicht mal gehört hast, wenn überhaupt, dann wird es natürlich schwierig zu sagen, aber bitte auch noch hier gegen das schützen, oder?
Und natürlich ist auch das weitere Problem ist, umso komplexer es wird. Also wenn du so eine App schreibst in 3 Prompts, ist das alles easy. Ja? Wenn du aber bei Prompt 15 bist, weil du noch irgendein kleines Feature einbauen willst, irgendwann gehen andere Features nicht mehr. Also beispielsweise, ich habe einen Download-Button eingefügt, dann ging die Kamera nicht mehr auszulösen. Das hat mit deiner nichts zu tun, aber er hat es dann irgendwie kaputt gemacht. Und dann sagst du ihm, ey, der Kamera-Button geht nicht mehr. Dann sagt er, ah ja, stimmt, hier ist eine Funktion falsch und korrigiert das auch. Also es löst auch das Problem. Und was mich da am meisten beeindruckt hat, also ich weiß nicht, wer uns hört und selbst mit AI programmiert, der sagt jetzt, ja, alter Hut. Ja, aber für mich war das wirklich krass, weil ich hatte eine Bildvorschau und dann war nebendran irgendwie so ein Icon, hat nicht gepasst, war verschoben. Da habe ich einen Screenshot hochgeladen und gesagt, guck doch mal, wie das aussieht. Schaut doch scheiße aus, mach das mal schön. Und er sagte, ah ja, du hast recht, das ist kein schönes Design. Und machen wir es hier, Apple-like und was weiß ich, blablabla. Und hat das verstanden, hat den Screenshot interpretiert und hat mir dann eine perfekte neue Version rausgehauen. Es ist vollkommen irre.
Ja, aber das ist ja schon cool. Das heißt, du bist iterativ quasi in mehreren Schritten quasi dem Ziel entgegengehumpelt und hast dann gesagt, so, jetzt sind wir eigentlich soweit, aber jetzt mach's nochmal in schön.
Nee, der erste Wurf war tatsächlich schon schön. Ich habe dann weitere Features eingebaut und die waren dann nicht mehr schön und die musste es dann wieder auf den schönen Weg bringen. Also,
okay, der hat die raufgepfropft quasi und das sah komisch aus.
Ja, und ich sage das deswegen, weil nicht alles, was ich mir gewünscht habe, hat er, nee, andersrum. Er hat mehr eingebaut, als ich mir gewünscht habe. Und die Sachen, die er eingebaut hat, die hätte ich mir gewünscht, wenn ich sie davon vorher gewusst hätte.
Ach, Beispiel?
Also Beispiel. Ich habe ja gesagt, der Use Case ist, du hängst einen QR-Code auf bei einer Hochzeit, die Leute fotografieren den ab oder scannen quasi den Link und machen dann ihre Fotos da rein. Er hat mir quasi dann einen Download angeboten für die Gäste, für diesen QR-Code, quasi ein Poster gemacht, wo draufsteht, was die Leute zu tun haben mit dem QR-Code und weiterführende Informationen. Da habe ich im ersten Schritt noch gar nicht dran gedacht. Da hat er von Haus aus schon gemerkt, ah, okay, das könnte sinnvoll sein für die Leute.
Es könnte sein, dass er das irgendwo anders gelernt hat in seinen Trainingsdaten, weil er irgendwie so eine ähnliche App schon mal kennengelernt hat, wie auch immer, bestimmt. Und die das angeboten haben.
Bestimmt. Also solche Apps gibt es wie Sand am Meer. Und alle sind teuer, sind auch wahrscheinlich alle gut. Aber ich fand es trotzdem beeindruckend, dass er mir Sachen vorschlägt, wo ich sage, wow, ja, coole Idee.
Ja. Was machst du jetzt damit? Verkaufst du es auch? Also was kostet es bei dir?
Nee, ich verkaufe das nicht. Es ist für Family and Friends. Okay. Das ist mein privates Projekt.
Okay. Apropos Family and Friends, wenn man zu Hause ist, muss man ja auch mal aufräumen. Ich weiß nicht, wie oft du Staubsauger in die Hand nimmst in deinem Leben. Keine Ahnung. Egal.
Ich habe einen Roboter. Ich brauche dir gar nicht in die Hand nehmen. Ich nehme mein Handy in die Hand und sag hier, mach sauber.
Noch besser. Lass mich eine kurze Geschichte erzählen, die ich gelesen habe über einen Staubsauger, einen smarten Staubsauger. Und zwar gab es einen Menschen, der hat so ein Teil. Und irgendwann hat er sich gedacht, ich gucke jetzt mal einfach, was der so rausfunkt. Also man liest ja immer wieder davon, dass diese insbesondere die günstigen chinesischen Staubsaugerroboter, die da durch die Wohnung fahren, gerne nach Hause funken und irgendwelche Daten teilen.
Gibt's andere Roboter? Also
wahrscheinlich nicht. Ja. Und bei diesen Daten machen wir uns nichts vor, da können durchaus ganz spannende Sachen dabei sein, weil dieser Roboter weiß, wenn er wo lang fährt, wie weit er fährt und wann eine Ecke kommt und eine Kurve und wo er rum muss. Also der macht problemlos mit einmal Durchsaugen einen kompletten Plan von deiner Wohnung und kann den auch theoretisch weiterschicken. Das heißt, man weiß genau, wo sind die Türen, wie groß ist es und so weiter und so fort. Auf jeden Fall hat dieser Mensch gemerkt, ja, mein Staubsaugerroboter schickt ganz viele Daten raus. Und dann hat er Folgendes gemacht. Er hat diese ganzen Ports, auf denen diese Daten gesendet werden, hat er gesperrt. Das heißt, der Roboter konnte die einfach nicht mehr verschicken. Es hat alles funktioniert, oder er hat alles offen gelassen, was die Steuerung betrifft und solche Sachen, aber eben das Daten wegschicken hat er unterbunden. Und das war dann sehr spannend, weil plötzlich hörte dieser Roboter auf zu funktionieren. Und dann hat er den wohl in eine Reparaturwerkstatt gebracht. Also muss wohl ein Markengerät gewesen sein, weil sonst funktioniert es nicht. Man kann es auf Heise nachlesen. Ich werde das auch verlinken. Oder T3N war es, wenn ich es richtig im Kopf habe. Egal, ich verlinke es. Und dort ging er wieder. Also da hat man gemerkt, dieses Ding will nur funktionieren, wenn es auch Daten senden darf. Mhm. Und nachdem er das 2-3 Mal gemacht hat, hörte der komplett auf zu arbeiten. Und dann hat er den reverse-engineert, das heißt, er hat den komplett auseinandergebaut, alles rausgelötet, was da an Chips drin ist, und hat versucht zu verstehen, hat eine eigene neue Platine gebaut. Also wirklich Sachen, wo ich auch wirklich alle Viere von mir gestreckt hätte und gesagt, okay, jetzt verstehe ich gar nichts mehr, was der macht, der kann das. Und dann hat er in Logfiles gefunden, dass tatsächlich von außen ein Kill-Befehl kam. Also ein Hör auf zu arbeiten, weil offensichtlich hat es denen nicht gefallen, dass er keine Daten mehr senden konnte. Und die haben den aus der Ferne lahmgelegt.
Und okay, also gebrickt, Lusager. Also du kannst nicht mehr benutzen, wenn er keine Online-Verbindung hat.
Nein, das war ja vorher schon, aber die haben den dann tatsächlich komplett stillgelegt, dass der gar nichts mehr tat. Einen richtigen Killbefehl. Richtig, das Ding ist tot. So, und jetzt wird's spannend, weil die Stadt Oslo und noch eine zweite Stadt in Norwegen hat nach einem ähnlichen Verfahren oder auf einem ähnlichen Grund letztens ihre Elektrobusse getestet. Die haben über 850 Elektrobusse eines chinesischen Großbusherstellers Yutong geschrieben. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Und die haben diesen Bus und einen niederländischen Hersteller, den sie auch benutzen, nicht in so großer Anzahl, dann mal in ein Bergwerk gebracht, fernab von jedem WLAN und jedem Mobilfunkmast, und wollten einfach gucken, was da passiert. Und die haben also festgestellt, dass auch hier etwas sehr Ähnliches ist. Da kann man aus China den Bus stoppen, du kannst den Motor abstellen, also die Batterien abklemmen, du kannst die Türen verriegeln und all diese Dinge. Und Norwegen wird jetzt anfangen, bei zukünftigen Ausschreibungen sowas reinzuschreiben, dass eben sowas nicht möglich ist. Und das finde ich problematisch auch. Eigentlich richtig, aber auch problematisch, weil das würde bedeuten, dass der Hersteller auch gar keine Patches mehr, sprich, wenn du eine Sicherheitslücke hast, dass der die gar nicht over the air einspielen kann, was eigentlich ja was sehr Komfortables ist. Du musst nicht mit dem USB-Stick in jeden der 850 Busse und das händisch machen, sondern du kannst sie einspielen. Aber auf der anderen Seite öffnet er genau das Tür und Tor für, ich spiele jetzt ein Update rein und mache diesen Bus zu einer Bar, weil er einfach stehen bleibt, wo er ist.
Bin ich ein bisschen zwiegespalten. Also wir hatten das Thema ja schon mit dem Tesla, mit dem Rapper, der gesagt hat, er wurde von Tesla lahmgelegt, weil er ein Lied über einen Cybertruck gemacht hat. Also dass das technisch geht, bezweifle ich null. Ja, also dass der Hersteller auch von diesem Bus bewusst, unbewusst, fehlerhaft das Ding bricken kann, geschenkt. Ja? Kann funktionieren. Over-the-air-Updates, ich habe da einen Hörer im Ohr, den David, der hat es auch immer gesagt, ja, so Softwarezyklen bei Auto-Updates und so weiter sind ja ganz anders bei deutschen Herstellern zumindest, dass wenn du da ein Update für deinen Audi, BMW, VW bekommst, egal ob das jetzt over the air kommt, da hast du Entwicklungszyklen von einem Jahr oder sowas oder sogar noch länger, bis da eine neue Version ausgerollt wird. Und das finde ich auch okay. Auto, wo ich nicht will, dass da mal irgendwie over the air mal zwei, drei Patches reinkommen und ach ja, wenn es nicht geht, dann machen wir halt noch eins, weißt du so. Also ich finde das vollkommen legitim, wenn ich mit meinem Auto einmal im Jahr, wenn ich die Reifen wechsle, wenn die mir sagen, hier pass auf, wir machen auch schnell noch ein Software-Update. Das wird mir reichen, ich brauche gar kein over the air, bin ich ehrlich.
Okay, das scheinen die Osloer Verkehrsbetriebe ähnlich zu sehen. Und ich gebe denen auch durchaus recht. Das ist tatsächlich eine problematische Sache. Ich fand einfach Over-the-Air-Updates grundsätzlich einfach immer sehr, sehr praktisch und komfortabel. Aber je öfter und je länger man drüber nachdenkt und auch, weil es ja tatsächlich passiert, wir haben das ja an dem Staubsauger gesehen zum Beispiel, das ist tatsächlich eine reale Gefahr. Also vor 5 Jahren oder 6 Jahren hätte ich gesagt, ja, Microsoft kann auch jedes Windows abschalten, indem die Seriennummer für ungültig erklären. Dann ist nach ein paar Wochen, hört dieses Windows auf zu arbeiten. Also auch das gibt ja schon seit Jahrzehnten eigentlich, ne? Und ist nichts Neues. Aber es war immer so abstrakt.
Ja, und klar, wenn du jetzt so internationale Konflikte mal siehst, dann kann ja natürlich ein Land jetzt durchaus Interesse haben, mal ein bisschen, Stress aufzuwirbeln in einem anderen Land. Ja, also jetzt die Staubsaugerroboter wären jetzt egal bei so einem Cyberwar, aber die Busse, Infrastruktur, das kann schon sehr interessant sein.
Ja. Ja, weil du auch deine Truppen mit Bussen fahren würdest, wenn es soweit ist.
Muss man ganz klar oder sein. Feuerwehrmänner oder wen auch immer. Also ich meine, das ist einfach ein großer Einschnitt. Deswegen finde ich das erstmal okay, wenn man die sagt, die wollen wir auch offline betreiben können. Die sollen auch weiterfahren können.
Ursprüngliche Idee war übrigens zu gucken, ob man von außen Zugriff auf die im Bus verbauten Kameras nehmen kann, weil die natürlich auch an Kasernen oder kritischer Infrastruktur vorbeifahren. Und das war nicht der Fall. Also die Kamerabilder waren alle safe, da war nichts online. Die konnte man dann nur wahrscheinlich über einen Stick oder SD-Karte oder sowas auslesen. Das war safe, aber das andere mit Türen verriegeln, Batterie abschalten, das haben sie dann noch nachträglich gefunden. Mhm.
Gut, aber das ist natürlich die Zeit, in der wir leben. Also wenn du jetzt nochmal den Staubsaugerroboter nimmst, der sammelt natürlich alles an Daten, was er kriegen kann, wie alle Tools und alle Social Media und so weiter. Also wird alles gesammelt, weil es kann ja am Ende wieder zu einem Produkt führen oder zu einem Produktoffering für dich, wenn die sagen, hier, pass mal auf, beim Tobi Schrödel, da fährt er in eine Richtung 200 Meter, dann fährt er in die nächste Richtung 100 Meter, bis er da die Turnhalle sauber hat. Dem bieten wir mal, keine Ahnung, irgendwelche, was weiß ich, Weinabos an oder irgendwas, was so reiche Leute wie du so kaufen.
Ja.
Keine Ahnung. Ja, kann ja sein. Also.
Soweit keine Veränderung. Jetzt muss ich mal eins sagen. Du bist ja letztens, als du auf ein Konzert nach München gefahren bist, hast du ja in meiner Garage geparkt. Die ist ja schon so klein, dass du kaum rauskommst mit deinem Riesenschlitten, den du da hast. Also erzähl mir nicht hier von 200 mal 100 Metern oder sonst was. Das hat man vielleicht im CIA-Hauptquartier. Da hat man solche großen Flächen. Und man hat da auch einen Starbucks.
Den hat man ja fast überall mittlerweile. Das ist nichts, das reißt mich jetzt nicht vom Hocker. Ich hoffe, die Story geht noch weiter.
Ja, natürlich geht sie ein bisschen weiter. Es gibt sicherlich, kennst du die auch hier und wieder immer mal so lustige Videos, wo einer irgendwie seinen Namen sagt und bei Starbucks schreiben sie dann den drauf und verhunzen den ein bisschen oder machen irgendeinen Witz draus oder schreiben den ganz lustig oder sonst irgendwas. Ich habe letztens gelesen und ich finde das einfach sehr witzig, dass Starbucks in der CIA-Zentrale darf keine Namen draufschreiben.
Ja, gut.
Es ist die einzige Filiale, wo keine Namen auf die Becher kommen, sondern ich weiß nicht, was die machen, Nummern wahrscheinlich oder sonst irgendwas.
Aber ich sagte auch nie meinen echten Namen, nicht weil ich paranoid bin, nur weil ich weiß, Rüdiger schreibt jeder falsch. Oder fragt zehnmal nach, wie? Rüdiger? Rüdiger, was? Wie? Was? Wie war der Name? Ich sage immer, ich heiße Tobi, ich heiße Flo. Keine Ahnung. Das ist einfach ein einfacher Name. Ich sage da auch immer falsch, weil es mich nervt total. Was natürlich dann blöd ist, wenn dann rufen, ja, hier Cappuccino für Flo. Und dann stehst du erstmal und denkst, was habe ich denn heute gesagt? Welchen Namen habe ich denn heute genommen?
Ich nehme den jetzt. Wenn den keiner abholt, sagst du, ja, hier, ich bin es.
Den nehme ich.
Naja. Was hast denn du für so Games? Also Battlefield ist das eins deiner Spiele? Ja.
Logisch. Also ich bin natürlich auch ein Konsumopfer und habe mir direkt Battlefield 6 gekauft, zum Launch natürlich. Mhm. Kaum Zeit gehabt zu spielen, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich habe es noch keine 16 Stunden gespielt.
Okay, noch nicht schade mal das eigentlich, weil ich hätte gerne gewusst, ob es stimmt oder ob es irgend so ein Fake-Ding ist. Wir haben uns das schon gegenseitig zugeschickt. Es gibt einen Screenshot, angeblichen Screenshot von jemand, der Battlefield 6 spielt. Und auf diesem Screenshot steht, dass das Game ihm quasi, oder die Entwickler des Games ihm quasi mitgeteilt haben, du spielst jetzt 16 Stunden am Stück. Es wird Zeit für eine Dusche.
Ja. Also, wer 16 Stunden am Stück spielt, egal was, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Also das mal.
Und braucht wirklich eine Dusche.
Und braucht definitiv eine Dusche. Und ich habe dann überlegt, ich habe mit einem Kollegen, der auch viel spielt, also deutlich mehr als ich spielt, gesprochen und habe gefragt, wann hast denn du das letzte Mal 16 Stunden am Stück gespielt? Und haben wir überlegt. Und ich weiß noch, wann ich das gemacht habe. Ich weiß es noch. Das müsste so Mitte der 90er gewesen sein, als wir zum ersten Mal unsere PCs mit Null-Modem-Kabel verbunden haben und gemerkt haben, dass man Doom 2 gegeneinander spielen kann. Ja. Das war für mich, mir ist der Kopf explodiert, Tobi, dass das geht, dass ich den anderen da vorbeilaufen sehen kann. Ich habe das ganze Wochenende durchgemacht, wir haben nur gespielt und danach war ich auch platt. Aber das ist lange her.
Witzig, dass du Doom 2 sagst, weil ich bin ja halt dann doch 9 Jahre älter. Bei mir war es Doom 1, dass ich...
Aber hatte Doom 1 diesen Multiplayer-Modus schon?
Nein, aber ich habe es trotzdem über 16 Stunden gespielt.
Ach so, okay.
Das ging gar nicht um den Multiplayer. Ich hatte blutige Augen, Blut unterlaufen. Ja. Es war so geil, es war eine der besten Zeiten. Aber, ganz ehrlich, dieses Game hat echt reingehauen.
Wie ich dich kenne, hast du hier Doom gespielt mit IDDQD und IDKFA? Ne?
Nein, habe ich tatsächlich nicht. Also sicherlich später irgendwann mal ausprobiert, aber damals, ich weiß gar nicht, ob ich das damals schon wusste oder ob ich einfach nur froh war, dass dieses Ding auf meinem Rechner lief. Ich hatte damals einen Mini-Röhrenmonitor, der war, keine Ahnung, ich schätze jetzt mal 15x15 oder 20x20, ewig nach tief hinten, also sehr groß, also nee, nicht groß, aber sehr tief und ganz komisch, den habe ich beim Phobis damals gekauft, gab es noch und hat einfach nur Spaß gemacht.
Ich weiß noch,
Zimmer-Apartment war ganz klein, deswegen ging es nicht anders.
Ich weiß nicht, ich hatte die Nase vorne, ich hatte einen Pentium 75 und da lief das Doom ziemlich perfekt drauf und mein Kumpel, mit dem ich gespielt habe, der hatte nur einen 486er mit, glaube ich, 66 Megahertz und der musste dann das Fenster kleiner machen. Also der hat dann quasi einfach, du konntest im Spiel sagen, mach mir das 3D oder dieses Fake 3D-Doom-Bild einfach kleiner, damit es flüssiger läuft.
Ja.
Aber es hat uns nicht gestört. Es war total egal. Der hätte die Welt untergehen können. Wir haben nur gespielt, wie die Bekloppten und es war einfach geil.
Aber jetzt nochmal zurück zu dem Battlefield-Ding. Glaubst du, es ist echt? Also kannst du dir vorstellen, dass die Entwickler wirklich so eine Zeitschranke von 16 Stunden reintun, um mal zu sagen, mach mal Stopp hier?
Ja, glaube ich, dass es echt ist, weil, also so wie ich die Entwickler und das Studio einschätze und von allem, wie sie das Spiel gelauncht haben, die haben einen gewissen Humor, die haben einen gewissen Witz. Könnte sein. Könnte echt sein.
Aber Du hast auch gesagt, dass der Screenshot, den wir da gefunden haben, dass der quasi immer wieder referenziert wurde. Also es ist die einzige Quelle ist nur dieser Screenshot. Meinst du nicht, dass auch noch genügend andere 16 Stunden gebattelt hätten? Und es
sind noch
zwei oder drei andere?
Ja. Ja,
doch. Also überleg mal, wie viele Leute das spielen. Also da wird es doch mit Sicherheit ein Dutzend geben, die da seit 16 Stunden am Stück mal dran sitzen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht der Fall ist.
Ja, ja, das wird bestimmt rauskommen, dass, ob das Fake ist, aber auf jeden Fall ist es eine witzige Sache. Also ich hatte kein Problem damit, so eine Meldung, wenn das echt ist. Weil natürlich die Spiele sagen ja alle, oder ja doch, die Spiele sagen alle, ja, es kann hier zu Lichteffekten kommen und wenn du Probleme hast, hör auf, mach Pausen und so weiter. Ja. Und es gibt auch genug Spiele, die dich schon mal darauf hinweisen, nach dem Motto, hey, du spielst jetzt schon seit 2 Stunden, mach mal eine Viertelstunde Pause. Das ist total normal, sage ich mal, in Spielen. Deswegen wundert mich das nicht. Da ist halt witzig, weil die Zeitspanne ist halt ultra lang, 16 Stunden. Das werden wenig Leute sehen. Und geh mal duschen ist auch ein guter Hinweis. Ja.
Das stimmt. Naja. Ich bin gerade unterwegs und habe hier so einen Cyber-Security Day, den ich begleite bei einer Firma. Und das ist ganz spannend. Ich habe mich heute mit jemandem unterhalten. Die machen also so verschiedene Sachen smart, sage ich jetzt mal, und verschiedene Messgeräte, was weiß ich, Temperaturfühler und was nicht alles. Und der hat mir erzählt von einer Geschichte, jetzt nicht bei denen unbedingt, sondern die er so hatte. Und da ging es darum, dass es eine Großstadt gab, die wissen wollte, ob man mit so Messgeräten wissen kann, wie viel Wasser in eine Wohnung reinfließt. Und sagte, ja, natürlich, und warum und so. Und dann haben sie sich unterhalten. Und im Endeffekt ging es darum, dass die wissen wollten, ob eine Person lange duscht oder zwei Personen jeweils kurz duschen. Und ich dachte, oh, ist doch wurscht, wenn die, also 100 Liter Wasser kostet 100 Liter Wasser. Dann sagt er, nee, das ist ein bisschen anders. Da ging es darum, dass die wissen wollten, wie viele Leute in einer Wohnung wohnen. Und zwar über den Wasserverbrauch. Und zwar auch, schaltest du den an. Also duschst du 5 Minuten, machst dann 2 Minuten aus und dann kommt die nächste Person und duscht 5 Minuten oder duscht einer 10 Minuten. Ist für die tatsächlich interessant, weil da geht es um steuerliche Dinge. Sind 2 Leute an der Wohnung gemeldet oder nicht?
Ja. Also okay, das heißt, das Wasserwerk gibt die Info weiter ans Finanzamt.
Tun sie nicht. Die haben bloß die Anfrage gab es und man hat es theoretisch mal durchgespielt. Ist nicht gebaut worden, so hat er es gesagt. Aber ich finde es einfach schon absurd wieder, wie man wirklich mit Daten solche Sachen auslegen kann. Natürlich kann man das, sogar relativ einfach. Und wenn die dann auch noch vernetzt sind oder sonst irgendwas und voll automatisiert, hey, alter Falter,
ja.
Wahrscheinlich so eine Anmeldung vom Fernseher, wo sie bei dir vor der Tür stehen, haben sie ja einen Fernseher, ist dann echt Larifari dagegen.
Ja, das gibt es ja nicht mehr zum Glück, Aber aber trotzdem interessant, weil wenn jetzt beispielsweise du hast deinen Wohnsitz irgendwo anders gemeldet, dein Erstwohnsitz, bist aber nie da, das wäre ja quasi der Steuerhinterziehungstrick oder der wie auch immer Trick. Kannst ja mal Boris Becker fragen, der hat das auch schon, glaube ich, durch das Thema. Aber dann heißt es, okay, wir haben festgestellt, an ihrem Erstwohnsitz wird nie geduscht. Dann sagst du ja, okay, stimmt. ja, kann mir keiner vorschreiben.
Wollen Sie mal vorbeikommen, riechen, meinst du, oder was? Ja. Nein.
Wie also, ich stinke, kann ich immer noch selbst entscheiden, Tobi.
Ja, aber das geht, nein, ich glaube, hier ging es tatsächlich eher um die Anzahl auch. Also das ist ja tatsächlich dann die Information, die rauskommt und die ist sehr akkurat, verstehst du? Es ist irgendwie nicht irgendwas, wo du sagst, es ist geschätzt, sondern es ist einfach sehr akkurat, weil du anhand, ich mache aus 2 Minuten und dann kommt der nächste, schon sehen kannst, da sind mehrere Personen drin. Und das ist ja das, was ich auch immer versuche, in irgendwelchen Datenschutzvorträgen zu erklären. Du kannst mit einem einzelnen einem Datenfeld, kannst du so viele Informationen ableiten und das ist schon echt krass. Und ich glaube, dass die wenigsten echt wissen, was das bedeutet, warum man sparsam mit Daten umgehen kann, soll und was man alles ableiten kann. Und dieses Ableiten ist auch das, was eine KI einfach phänomenal gut kann. Und die wird uns einfach Antworten geben auf Sachen, die gar nicht in den Daten drinstehen. Also diese einfach nur,
klar.
Die haben aufgrund 1000 anderer Dinge.
Ja, die können, jetzt Achtung, aus diesem Datenfluss dann wiederum Pattern erkennen, ne?
Du hast so schöne Fremdwörter.
Wahnsinn. Ja, es ist auf jeden Fall ein interessantes Ding. Ich weiß noch, früher hat man immer gesagt, wenn der wenn der Samstagabendfilm seine Werbung geschaltet hat, dann ist sozusagen, hat man gesehen anhand der Klospülung, dass da ein Peak war vom Wasser. Ich glaube, das gibt es halt gar nicht mehr in Zeiten von Streaming. Hat sich das wahrscheinlich, nivellisiert sich das aus über den Abend?
Ich glaube, man sieht das zum Beispiel, wenn Fußball übertragen wird, wann Halbzeit ist.
Ja.
Ja. Also ganz sicher. Das wird also gerade bei so Live-Sachen hundertprozentig. Und dann Pause, gehen alle pinkeln.
Stimmt. Das ist tatsächlich, Stimmt.
Soll ich dir eine Überleitung zu deinem letzten Thema bauen? Ich bin ja so ein Überleitungsfan.
Mach.
Träumst du auf Deutsch oder auf Englisch?
It depends. Ich habe das einmal erlebt. Ich war 4 Wochen in den USA und dann irgendwann habe ich auf Englisch geträumt, weil ich den ganzen Tag, wochenlang nur Englisch gesprochen habe. Und da habe ich gedacht, okay, ja, jetzt bist du angekommen, so ein bisschen. Aber schon lange her. Mhm. Was ich gelesen habe, ist, die Harvard University hat ChatGPT mal getestet und geguckt, nach welchen Werten funktioniert das denn oder antwortet es denn, und hat das nach Ländern gruppiert. Hat quasi gesagt, okay, es gibt hier gibt verschiedene Arten von Werten in Deutschland, verglichen jetzt beispielsweise mit Russland oder Türkei, Ägypten, sind eben unterschiedliche Wertekonstrukte, kann man sagen.
Ethische Werte einer Gesellschaft, okay.
Und ChatGPT ist sehr, sehr eng an den deutschen Werte, am deutschen Wertekonstrukt, was ich sehr interessant fand, weil wenn du bedenkst, wie ChatGPT jetzt im Speziellen trainiert wurde, da ist alles reingeflossen, das ganze Internet, alle Literatur und so weiter, und trotzdem verortet sich sehr nah am deutschen Wertemodell.
Ja, aber das heißt ja nicht, dass ich, wenn ich von überall alles nehme, dass auch überall die gleiche Menge an Daten vorhanden ist. Also wenn ich jetzt mal, sag ich mal, Literatur, Deutschland und, weiß nicht, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, Marokko nehme von mir aus, dann werden wahrscheinlich einfach aufgrund der Größe des Landes auch und so weiter möglicherweise einfach viel mehr Bücher, viel mehr Literatur in deutscher Sprache zur Verfügung stehen, als das in Marokko der Fall ist.
Also das kann, ja, natürlich, das kann ein Grund sein. Also ist trotzdem auch das Thema, aber wir haben ja schon mal besprochen, dass der die KI trainiert, im Prinzip entscheidet, wie sie reagiert. Ja? Also deswegen ist so eine Grokipedia, oder wie es heißt, also der Wikipedia-Klon von Elon Musk, ist keine Quelle, auf die ich mich jemals verlassen würde. Das ist keine Seite, die ich jemals besuchen werde. Ja. Weil ich genau weiß, der dahinter steht, trainiert das eben in seinem Wissen, ja, oder nach seinen Werten.
Genau.
Und bei ChatGPT haben wir immer so ein bisschen, oder ist so die Wahrnehmung, ja, das ist ja neutral. Das ist ja... Da steht jetzt kein Elon Musk, da steht kein Trump dahinter, da steht auch kein Antifa dahinter oder sonst was. Ja. Also du könntest jetzt sagen, es ist weder links noch rechts, sondern ja, Mitte.
Ja, aber es ist es ja nicht. Wir haben es auch gesehen an DeepSeek, der chinesischen KI. Genau. Die denkt auch anders als OpenAI oder ChatGPT in dem Fall. Natürlich, also es liegt ja nicht nur dran, wer sie betreibt oder wer sie trainiert hat, sondern auch mit welchen Daten du sie trainiert hast und... So eine KI, so ein Large Language Model wird ja in 2x3 Phasen oder in 2 Phasen mit je 3 Schritten, so ist es richtig, gemacht. Das erste Mal, du lädst dir erstmal Daten, die du zum Training haben willst. Auch da stellt sich schon mal die Frage, welche Daten sind das? Dann werden die komprimiert, in so eine Art ZIP-File, sage ich mal, gepackt. Und dann wird das Ganze gefeintuned, indem man also Menschen bittet, gute, gültige, richtige Antworten zu geben. Und auch da ist ja der Entscheidende, sind das jetzt lauter chinesische Soldaten oder ist das, keine Ahnung, weltweit die wichtigsten Professorinnen und Professoren, die da irgendwas wissenschaftlich beantworten oder ähnliches. Also das sind ja die Fragen, die man hier stellen muss. Wer trainiert das mit welchen Daten? Also deswegen sage ich immer, habe keine Angst vor der Technologie einer künstlichen Intelligenz, sondern höchstens vor denen, die sie betreiben.
Ja, das kann ich so unterschreiben. Das ist gut. Ja, aber es ist trotzdem, ich finde es interessant, dass es offensichtlich jetzt gerade nach dem aktuellen Modell auf unserer Linie ist, was ja schon mal okay ist. Ja, also ich will nicht sagen, dass das alles richtig ist, aber es ist einfach ein Fakt jetzt aktuell.
Ja, okay. Aber ist das europäische ChatGPT-Modell? Also ich hätte ja erstmal erwartet, dass es sehr amerikanisch denkt, weil da auch viel mehr Daten sind und eine amerikanische Firma geladen hat. Also deswegen wundert es mich, dass es Deutsch denkt, wo ist denn da amerikanisch drin?
Amerikanisch ist tatsächlich, sage ich mal, noch ein bisschen weiter entfernt von der Grafik. Also ich werde die auch verlinken, da kann man es jetzt anschauen. Es ist also ChatGPT ist sehr nah am deutschen Ergebnis. Kein anderes Land ist so nah dran wie Deutschland.
Ist ja interessant. Das hätte also, ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Vielleicht haben die Amerikaner einfach keine Kultur, aber Daten haben sie eigentlich genug.
Daten haben sie eigentlich genug, ja.
Ja,
okay. Ja. Also, und es heißt natürlich auch nicht, dass es morgen noch so ist oder nächstes Jahr. Also, das kann natürlich jederzeit sich ändern. Also, da kann man sich nicht drauf verlassen, dass man sagt, okay, der ChatGPT denkt Deutsch. Das ist eine Momentaufnahme, die sich jederzeit ändern kann.
Ja, vielleicht heißt es auch, dass diese, ich nenne es jetzt mal deutsche Denkweise oder wie auch immer, dass die relativ gekapselt ist, also dass man die auch erkennt. Dass zwar die Amerikaner deutlich mehr Daten drin haben, aber vielleicht weniger Ecken und Kanten, sondern dass das alles ein, ich möchte nicht sagen Brei, aber eher im Fluss ist, ohne dass es irgendwo aneckt oder sonst irgendwas. Also nicht so erkennbar, zuordnebar auf ein Land, auf eine Kultur ist. Vielleicht.
Ja, kann sein. Die Deutschen haben Ecken und Kanten, ja. Kann sein, ja. Ja. Also, ja, es ist auch für uns die sechste Stunde, lieber Hörer. Also von daher. Nee, es ist, ich fand es auf jeden Fall mal erwähnenswert. Haben wir drüber gesprochen jetzt und mach jetzt Feierabend, Tobi, oder?
Würde ich auch sagen. Und auch wenn es noch keine 16 Stunden sind, geh doch mal duschen.
Danke, Tobi.
Danke, Rüdiger.